Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Heimspiel in Budapest, das ist Realität für Borussia Mönchengladbach in der Champions League aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen. Und Realität ist auch, die Gladbacher liegen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City zurück mit 0:2. Kurz vor Schluss durch die Tore von Bernardo Silva und Gabriel Jesus. Den Spielbericht hören Sie gleich. Gestern hatten ja bereits die Bayern mit 4:1 bei Lazio Rom gewonnen. Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0, Jamal Musiala. Mit noch nicht mal 18 Jahren damit der jüngste Torschütze der Bayern in der Champions League und bald sehr wahrscheinlich deutscher Nationalspieler. Zumindest hat sich Musiala dafür entschieden, für Deutschland zu spielen und nicht für England. Philipp Nagel mit den Details.
Er habe lange über die Frage nachgedacht, so Musiala. Letztlich habe er aber auf sein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung sei, für Deutschland zu spielen. Das Supertalent ist zwar in Stuttgart geboren und in Fulda aufgewachsen, besitzt aber die doppelte Staatsbürgerschaft, da er im Alter von 7 Jahren mit seiner Familie nach England zog und dort auch knapp 9 Jahre gelebt hat. Musiala wurde beim FC Chelsea ausgebildet und hat bis zuletzt für die U-Nationalmannschaften Englands gespielt. Sehr wahrscheinlich ist nun, dass Bundestrainer Löw Musiala, der diesen Freitag seinen 18. Geburtstag feiert, für die Länderspiele im März nominieren wird. Sollte er dort dann zum Einsatz kommen, hat er sich für den DFB festgespielt. Musiala ist beim FC Bayern die Entdeckung in dieser Saison. Unter Trainer Hansi Flick kam der offensive Mittelfeldspieler schon zu 25 Einsätzen. Dabei gelangen ihm 4 Tore.
3 Nationen, ein Ziel. Unter diesem Motto bewerben sich Deutschland, Belgien und die Niederlande um die Fußball-WM der Frauen 2027. Und um ein bisschen Begeisterung zu entfachen, haben die Verbände trotz Corona ein grenzüberschreitendes Miniturnier veranstaltet. Das Abschlussspiel verlieren die Deutschen gegen die Niederlande knapp mit 1:2. Marc Eschweiler.
Nach 12 gewonnenen Spielen in Folge gab es im Test gegen die Niederlande eine 1:2 Niederlage. Und die war unnötig, denn in der zweiten Halbzeit war das deutsche Team klar besser, ließ aber 4 Top-Chancen ungenutzt. Die Stürmerinnen Clara Bühl und Lea Schüller vergaben je 2-mal freistehend vor dem gegnerischen Tor zu leichtfertig. Der aktuelle Europameister dagegen brauchte im zweiten Durchgang eine Chance, um zu treffen. Van de Donk markierte per Abstauber den 2:1 Siegtreffer. Zur Pause hatte es 1:1 gestanden, was zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft für das deutsche Team war. Im ersten Durchgang waren die Gastgeberinnen klar besser und gingen auch verdient in Führung. Kurz vor der Pause traf Laura Freigang für Deutschland zum Ausgleich. Es war der Startschuss in eine starke zweite Halbzeit, in der die deutsche Elf auch ohne einige Leistungsträgerinnen die Partie dominierte und aufgrund der schwachen Chancenverwertung etwas unglücklich verlor.
Die Wahrscheinlichkeit, dass einige der deutschen Spielerinnen in 6 Jahren eine Heim-WM spielen, ist aber auf jeden Fall höher als die Wahrscheinlichkeit, dass 2032 die Olympischen Spiele in Deutschland stattfinden. Seit Jahren wirbt ja die private Rhein-Ruhr-Initiative für die Spiele im Ruhrgebiet. Ministerpräsident Armin Laschet hat gestern noch gesagt, NRW könne in Bälde offizieller Bewerber werden. Und für Freitag ist auch eine große Pressekonferenz geplant mit auch dann den Vertreterinnen und Vertretern aus den Kommunen. Aber heute hat das IOC bekannt gegeben, dass Australien der bevorzugte Austragungsort für die Spiele 2032 sein soll. Markus Tepper mit den Einzelheiten.
Es war ein herber Dämpfer für die private Initiative, die sich für Olympische Spiele in der Rhein-Ruhr-Region im Sommer 2032 stark macht. Denn die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees erklärte die Region Queensland mit der Metropole Brisbane im Osten Australiens zu ihrem bevorzugten Kandidaten für 2032. Jetzt werde man, so der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach, gezielt Gespräche mit Brisbane führen über die Ausrichtung der Spiele der 35. Olympiade.
To enter into a targeted dialogue with Brisbane 2032 for the Games of the 35th Olympiad.
Es scheint, als habe Brisbane die Corona-Zeit genutzt, um seine Hausaufgaben zu machen. Politik, Sport und Wirtschaft ziehen in Queensland offenbar an einem Strang. Das Olympiakonzept ist nachhaltig, da 85% der Sportstätten bereits existieren. Enttäuschung, Überraschung und auch ein wenig Ratlosigkeit dagegen bei den Machern der Rhein-Ruhr-Initiative. Dort stehen neben 90% der Sportstätten auch noch einige Fragen im Raum, die man in Ruhe klären und dabei die Bürger beteiligen wollte. Wohl auch deswegen hat es der zuständige Deutsche Olympische Sportbund bislang abgelehnt, mit dem IOC über eine deutsche Bewerbung zu verhandeln. Das Internationale Olympische Komitee wird nun erst einmal ausschließlich mit den Australiern reden. Findet man zusammen, wird Brisbane der IOC-Vollversammlung als Ausrichter für 2032 vorgeschlagen.
Und außerdem hat das IOC-Exekutivkomitee erneut bekräftigt, dass die Olympischen Spiele in Tokio wie geplant in diesem Sommer stattfinden sollen. Psychische Gewalt gegenüber jungen Turnerinnen und die Gabe von Schmerzmitteln, ohne dass die Eltern Bescheid gewusst haben. Das sind die Kernvorwürfe gegen Gabriele Frese, Turntrainerin am Bundesstützpunkt Chemnitz. Basierend auf den Aussagen diverser Turnerinnen, unter anderem Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer, die sich zuerst im Spiegel dazu geäußert hatte. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Frese, die ihrerseits Vorwürfe gegen den Deutschen Turnerbund erhebt. Heute hat der Bundestagssportausschuss über den vertrackten Fall diskutiert. Aus Berlin berichtet Wolf-Sören Treusch.
Gabriele Frese wehrt sich. Wenn einzelne Turnerinnen ihre Kommunikation als psychische Misshandlung wahrgenommen hätten, täte ihr das aufrichtig leid. Ihre Absicht sei das aber nicht gewesen, schreibt die Turntrainerin in einem offenen Brief. Darin hatte sie vor der heutigen Sitzung des Sportausschusses dem Deutschen Turnerbund vorgeworfen, ihr ein gerechtes Verfahren zu verweigern. Auch André Hahn, sportpolitischer Sprecher der Linken, kritisiert die Forderung des DTB, dass der Olympiastützpunkt Chemnitz Frese entlassen solle.
Solange dort nichts bewiesen ist und arbeitsrechtlich nicht geklärt ist, dass die Trainerin dort nicht mehr arbeiten darf und die verbleibenden Athleten mit ihr trainieren wollen, sollte sie aus meiner Sicht dort weitermachen können. Ich würde im Interesse der Athleten ihnen weiter die Möglichkeit geben, dort sich auf die großen Sportereignisse vorzubereiten.
Zumal bei einem verlorenen Arbeitsgerichtsprozess gegen die Trainerin dem Olympiastützpunkt in Sachsen die Insolvenz drohe, so der Abgeordnete weiter. Für die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen kommt eine Weiterbeschäftigung von Gabriele Frese jedoch nicht in Frage. Eine gute Stunde lang diskutierte der Sportausschuss des Bundestages heute über die Vorwürfe gegen sie. Mehrere Turnerinnen, darunter Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer, hatten ihr vorgeworfen, sie im Training schikaniert und Medikamente ohne ärztliche Verordnung zugelassen zu haben. Besonders beeindruckt ist die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag, SPD, von den Ausführungen der Athletensprecherin des Deutschen Turnerbundes, Kim Bui.
Weil sie den Zwiespalt so deutlich gemacht hat, in dem sich junge Menschen, die ja auch in ihrer Entwicklungsphase sind, befinden und welche Ängste beispielsweise solche jungen Menschen begleiten. Und das zusammenzubringen, die eigenen Hoffnungen, vielleicht auch die Hoffnungen des Umfeldes nicht enttäuschen zu wollen, mit den eigenen Ängsten, mit der eigenen Verzweiflung und auch der eigenen Hilflosigkeit.
Vorfälle wie die in Chemnitz seien leider Teil der Turnrealität. Der Sportausschuss hat daher auch über Wege diskutiert, Kinder besser zu schützen. Der Präsident des Deutschen Turnerbundes, Alfons Hölzel, schlägt vor, es sollte mehr als nur 3 Bundesstützpunkte geben.
3 Bundesstützpunkte im Turnen Frauen bedeutet konkret, dass eine Turnerin aus Kiel beispielsweise nach Chemnitz oder nach Mannheim und nach Stuttgart fahren müsste. Hier muss man nochmal nachdenken, ob im Hochleistungssport mit Minderjährigen unser Stützpunktsystem, so wie wir es jetzt haben, zukunftsweisend ist.
Findet auch Britta Dassler, sportpolitische Sprecherin der FDP.
Ich hätte mir dreimal überlegt, ob ich meine Jungs in so einem jungen Alter schon hunderte von Kilometern weggebe. Und ich finde es richtig und wichtig, dass man darüber nachdenkt, eben die Anzahl der Stützpunkte zu vergrößern, damit Kinder auch heimatnah trainieren können und nicht alle 3 Wochen mal vielleicht ein Wochenende zu ihren Eltern dürfen.
Die Diskussion im Sportausschuss über die möglichen Lehren aus dem Chemnitzer Fall hat also gerade erst begonnen. Die Abgeordneten hatten noch einen zweiten Punkt auf der Tagesordnung, die schwierige Situation in der deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft. Deren neuer Präsident Matthias Große erstattete Bericht, lehnte aber hinterher ein Interview ab mit den Worten, er habe nichts zu sagen, er müsse seinen Verband retten. Auch schon in der Sitzung habe er nichts zu sagen gehabt, kommentierte die Vorsitzende des Ausschusses, Dagmar Freitag.
Und inzwischen ist in Budapest das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City zu Ende gegangen. Es ist beim 0:2 aus Gladbacher Sicht geblieben. Armin Lehmann mit dem Spielbericht.
Es war nicht mehr drin für Borussia Mönchengladbach, das muss man ganz nüchtern festhalten. Manchester City, die aktuell wohl beste Mannschaft der Welt, mindestens aber Europas, hatte alles im Griff in Budapest, wo die Gladbacher ja Corona-bedingt ihr Heimspiel austragen mussten. City ging in Führung in der 29. Minute. Der 1,73 große Bernardo Silva mit einem Kopfball im 5-Meter-Raum der Gladbacher platziert ins lange Eck. Das war die Führung. Gladbach fand in der ersten Halbzeit offensiv gar nicht statt. Als sie im zweiten Durchgang besser wurden und sogar so die ein oder andere Halbchance hatten, da fiel dann das 0:2. Wieder ein Kopfball von Silva. Diesmal legt er quer. Gabriel Jesus drückt den Ball über die Linie. Und am Ende gewinnt Man City absolut verdient mit 2:0.
Und damit natürlich eine schlechte Ausgangsposition für die Gladbacher für das Rückspiel dann in 2 Wochen. Und im zweiten Spiel des Abends gewinnt Real Madrid bei Atalanta Bergamo. Nach langer Zeit in Überzahl erzielt Mendy das entscheidende 1:0, 4 Minuten vor Schluss. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und noch einen guten Abend.